Wie steht es nun um das Verhältnis von Schrift und Kirche? Ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja vorhin, ich habe es kurz angesprochen, etwa in der katholischen Kirche die Auffassung, dass Schrift und Tradition gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und so kann es passieren, dass ein Papst wie Pius XII. 1950 aufgrund von Tradition und nicht der Schrift, aufgrund der Kraft seines Papstamtes, der Unfehlbarkeit, ein Dogma von der leiblichen Himmelfahrt Marias erklärt. Unmöglich für uns, die wir uns auf die Heilige Schrift stützen, für einen evangelischen Christen sowieso. Also was der Heiligen Schrift widerspricht oder dort nicht gefunden werden kann, das ist eigentlich, dem kann nicht die Bedeutung eines Dogmas beigelegt werden. Also, spannend die Frage, wie sehen nun unsere katholisch-apostolischen Väter das Verhältnis zwischen Heiliger Schrift und der Kirche? Als Hüterin der Schätze und Weisheit Gottes, sowie als Licht der Welt und Botschafter Gottes, verkündige und manifestiere die Kirche in all ihren Funktionen sowie im Glaubensleben ihrer Glieder das Evangelium Christi, sowie das Handeln des Heiligen Geistes. Und wenn hier von Kirche die Rede ist, dann ist das klar, es geht um die Gesamtkirche Christi. Es geht nicht um eine der großen Kirchen oder unsere, die wir als die Kirche bezeichnen. Das ist ja das Großartige und Wunderbare am Ansatz der katholisch-apostolischen Gemeinde. Ich komme nachher nochmal darauf zurück, das Ganze der Kirche Christi, wie Thiersch das mal beschrieben hat oder genannt hat, im Blick zu haben. Also das ist mit Kirche gemeint und die einzelnen Teile der Kirche sind konsequent dann auch als Kirchenabteilungen, als Abteilung der einen Kirche Christi bezeichnet worden. Also die Kirche ist die Hüterin der Schätze und Weisheit Gottes, sie ist Licht der Welt und das Evangelium Christi wird durch das lebendige Zeugnishandeln Gottes in ihr gelebt, durch die Heilige Schrift, aber auch durch die Wirksamkeit der Amtsträger und der Laien natürlich, denn jeder ist ein Träger des Geistes Gottes. Während die Schrift das Gesetz des Lebens enthalte, sei die Kirche der lebendige Erklärer und Ausleger dieses Gesetzes. Die zu Pfingsten entstandene Kirche habe früher existiert als die Bibel in ihrer jetzigen Form. Das Neue Testament ist in dieser Zusammenstellung etwa um 400 abgeschlossen gewesen. Erst dann gab es diese Zusammenstellung der Schriften. Also die Kirche ist älter als die Bibel in ihrer gegenwärtigen kanonischen Form. Nach Drammend geht es bei dem Verhältnis von Kirche und Schrift darum, die Proportionen richtig zu sehen. Einerseits sei die römische Geistlichkeit im hohen Maße dadurch schuldig geworden, dass sie den Laien viele Jahrhunderte lang den freien Zugang zur Schrift vielfach versperrt habe. Es gab also ein Verbot der Privatlektüre der Bibel bis ins 19. Jahrhundert hinein. Auch die Gottesdienstsprache oder die Sprache der Bibel ist ja über lange Zeit die lateinische gewesen. Und somit ist es dem einfachen Menschen verwehrt gewesen, die Bibel selber zu lesen. Und das hat ja nicht zuletzt auch zur Reformation geführt und auch zur Gründung mancher reformatorischen Kirchen, wie der Waldenser und anderer reformatorischen Bewegungen. Das sieht Drammen ganz klar als Unrecht. Die Reformatoren und Kirchen der Reformation hätten die Bibel aus ihrer Gefangenschaft befreit und sie der Gemeinde umfassend zugänglich gemacht. So weit, so gut. Andererseits sei nun das gegensätzliche Extrem von Übel, nämlich die Bibel an die Stelle der Kirche zu setzen. Das könne auch nicht sein. Zwar müsse alles, was in der Kirche geschieht, der Norm der Schrift entsprechen, aber die Bibel als Buch dürfe die Kirche und die in ihr ergehende lebendige Auslegung und Anrede Gottes nicht in ihrer Bedeutung verdunkeln oder gar verdrängen. Was heißt das? Ist so ein Gegensatz überhaupt denkbar? Es gibt viele christliche Gemeinden, unabhängige Gemeinden, die Kongregationalisten zum Beispiel und andere, die sich als Gemeinschaft zusammenfinden. Da gibt es nicht mal eine klare Amtsstruktur, da gibt es vielleicht Älteste, vielleicht auch nicht so in dem Sinne, wie Sie es kennen, sondern bewährte Glieder der Gemeinde, die vielleicht für eine bestimmte Zeit ein Amt innehaben, das aber gar nicht als Amt verstanden wird. Aber kaum Organisation, kaum ein inneres, gestaltetes kirchliches Leben und schon gar nicht die Verbindung zu anderen kirchlichen Gemeinden und überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass es sozusagen nicht nur eine Christenheit gibt, sondern auch etwas, was Gott als Kirche gestiftet hat, als den verlängerten Leib Christi, den prolongierten Leib Christi, wie man auch sagt. Dort spielt die Bibel eine super große Rolle. Natürlich trifft man sich sonntags zum Gottesdienst. Man liest die Bibel, man singt, man betet, man legt die Bibel aus. Aber das, was Kirche ist, sozusagen der Mensch gewordene Christus in dieser Welt, in allen seinen Lebensformen, Gliederungen, reformbedürftig, aber doch lebendig und zu allen Zeiten auch immer wieder Sammlungsort für Menschen, das wird dabei vergessen. Deswegen darf man die Bibel nie über die Kirche setzen. Ebenso wie man nicht die Kirche über die Bibel setzen darf. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis und ich habe viel gelernt bei den apostolischen Vätern der Orbury-Generation, denen die Kirche so wichtig war. Dementsprechend fordert Drammen alle, die eine kirchliche Lehrfunktion ausüben, dazu auf, ununterbrochen daran zu arbeiten, mit der ganzen in der Heiligen Schrift enthaltenen Wahrheit Gottes erfüllt zu werden. Das könne nicht dadurch geschehen, dass man wie Kinder Schulaufgaben auswendig lerne oder dadurch, Zitate nicht, dass man nach Schriftstellen suche, um fragmentarische Sektenwahrheiten aufrechtzuerhalten. Man müsse schon Sinn und Geist erweitern, damit sich der Glaube nicht auf Texte und halbe Schriftverse stütze, sondern auf das ganze, gesamte Wort Gottes in seinem vollen Zusammenhang. Das Wort Gottes gibt der Kirche erst das Leben, weil in ihm Christus zu Wort kommt und in einer Botschaft, die ewig ist und die in ihrer Bedeutung nicht relativiert werden kann, in der Kirche auch lebt und zum Ausdruck kommt. Aber eben nicht nur die Heilige Schrift, sondern der Geist gibt auch lebendiges Zeugnis durch die Auslegung, durch Prophetie, durch die Wirksamkeit der Ämter, ja selbst durch das Wort der Liebe, das wir einander zusprechen dürfen im Glauben. Die Gefahr einseitiger Schriftauslegung, etwa im Protestantismus, sieht der Apostel Du, nun in der war für Schottland zuständig, nun in der Überbetonung des individuellen Heils unter Vernachlässigung alles Ekklesiologischen, das ist die Lehre von der Kirche, sowie der Verkündigung des nahen Königreiches Gottes. Nicht nur die Amtsträger, auch die Laien werden in der katholisch-apostolischen Tradition, in den katholisch-apostolischen Schriften zu unablässigem Schriftstudium aufgefordert. Also ein enger Zusammenhang zwischen Schrift, der Kirche und den Menschen, die diese Kirche gestalten, die in ihr leben, die zu ihr gehören. Wichtig und zusammenfassend, die Bibel lässt sich nicht ohne Schaden von der Kirche trennen. Interessant vielleicht, wie die Schrift in den Gottesdiensten der katholisch-apostolischen Gemeinden Verwendung fand. Ich weiß einiges über ihre Gemeinschaft, aber auch nicht so viel, dass ich es jetzt im Detail vergleichen kann. Vielleicht für Sie interessant, in den Tageszeiten Gottesdiensten kam das Neue Testament jährlich einmal ganz zur Verlesung, nachmittags und abends. Es gab 4 Gottesdienste jeden Tag in den großen Gemeinden, jedenfalls den Morgendienst und den Abenddienst und den Vormittagsdienst und den Nachmittagsdienst. Also einmal jährlich das gesamte Neue Testament in Abschnitten vorgelesen. Das Alte Testament ist in dem katholisch-apostolischen Lektionar dem Kirchenjahr entsprechend in 3 Reihen aufgeteilt. Eine Reihe geht sozusagen das ganze Jahr durch und Texte, die dann übrig bleiben, alternierend ein Jahr die eine Reihe und das nächste Jahr die zweite Reihe. Was die sonntäglichen, und interessant ist, dass die alttestamentlichen Texte in den Morgendiensten wiederkommen und die beiden genannten Reihen in den Vormittagsgebeten, also in der ersten Tageshälfte, und die übrigen Texte, Evangelien, Episteln, schwerpunktmäßig dann in der zweiten Tageshälfte. Das hat auch alles eine tiefe symbolische Bedeutung, auf die ich jetzt mal nicht weiter eingehen werde. Die Evangelien und Episteln werden so verlesen, wie es eigentlich auch abendländische Tradition ist. Sie wissen, das ist eigentlich allen großen Kirchen gemeinsam, dass man also Perikopenordnungen hat, Abfolgen, sinnvolle Zuordnungen zu Sonntagen mit bestimmten Themen. Da gibt es bestimmte alttestamentliche, neutestamentliche Texte und auch Psalmen, das ist also zueinander geordnet. Und die Psalmen kamen in den 4 Tagzeitgottesdiensten monatlich einmal vollständig dran. Jeden Monat, 12-mal im Jahr, alle Psalmen während allen Gottesdiensten teilnahmen. Die Verlesung von Abschnitten der Schrift im Gottesdienst diente nach Drammen nicht nur zur Belehrung der Hörer, sondern war zugleich auch ein Akt der Anbetung Gottes. Etwas, was der aufgeklärte intellektuelle, liberale, evangelische Christ auch manchmal zur Kenntnis nehmen sollte. Also nicht nur Bibelstudium sozusagen zur eigenen geistlichen Erbauung, sondern auch einfach das Lesen zum Lobe Gottes. Selbst wenn ich gar nicht verstehe oder jetzt gar nicht tiefsinnige Gedanken entfalte, ich lese einen Psalm, Gott zu ehren.